Diese Woche ist das EU-Parlament zum letzten Mal für diese Wahlperiode zusammengekommen. Anfang Juni ist ja dann Europawahl. Zeit also, um Bilanz zu ziehen und nach vorne zu schauen. Wie geht es weiter im EU-Parlament? Darüber habe ich mit Josef Kellenberger gesprochen. Er beobachtet in Brüssel das EU-Parlament für die SZ. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute mit mir, Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Mal reingehört in die Nachrichten in dieser Woche. Und da ist mir aufgefallen, das EU-Parlament war ziemlich fleißig.
Nach den anhaltenden Bauernprotesten kommt die EU den Landwirten entgegen. Das Europaparlament billigte heute eine Lockerung der Umweltauflagen.
Geplant. Die EU reformiert ihren Umgang mit Staatsschulden. Das Europaparlament stimmte einer Neuregelung zu, Das Europaparlament hat außerdem für ein Recht auf Reparatur gestimmt.
Vielleicht ist ja auch deswegen so viel passiert, weil es die letzte Sitzungswoche war in dieser Wahlperiode. Anfang Juni ist ja Europawahl und bis dahin Wahlkampf. Insgesamt kann man aber sagen, so mächtig und aktiv wie heute war das Europaparlament noch nie. Als das Parlament zum ersten Mal zusammenkam, 1958, da war das eigentlich nur symbolisch. Aber immerhin ein großes Symbol, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt Schwarz-Weiß-Aufnahmen von damals. Da sind viele Männer in Anzügen zu sehen, die sich zur ersten Plenarsitzung in einem Saal getroffen haben, der eher an einen mittelgroßen Unisaal erinnert und weniger an ein Parlament. Seitdem hat sich viel getan. Nicht nur der Frauenanteil ist inzwischen höher, auch das EU-Parlament selbst hat deutlich mehr Rechte bekommen. Inzwischen gibt es zum Beispiel kein EU-Gesetz mehr, an dem das Parlament nicht beteiligt war. Und deswegen spielt es eben inzwischen auch eine immer größere Rolle, nicht nur in den Abendnachrichten. Also, wie wichtig ist das EU-Parlament heute? Und wie fällt die Bilanz der letzten 5 Jahre aus? Darüber habe ich mit Josef Kellenberger gesprochen. Er ist SZ-Korrespondent in Brüssel. Josef, ich will ja mit dir eine kleine Bilanz der vergangenen 5 Jahre im EU-Parlament machen. Wenn du es auf eines herunterbrechen müsstest, was war die wichtigste Entscheidung des EU-Parlaments in dieser Zeit?
Schwer zu sagen. Wenn man es aus persönlicher Sicht auf einen Moment runterbricht, dann fiel mir vielleicht ein bisschen überraschend für Außenstehende ein Viktor Orban. Das Europaparlament hat fraktionsübergreifend sehr geschlossen Druck auf die anderen beiden Institutionen gemacht, energischer gegen Viktor Orban vorzugehen und ihm viele Milliarden an Fördermitteln vorzuenthalten. Das war neben allem, was man erwähnen kann, von den Klimagesetzen bis hin zu den Asylgesetzen, für mich ein sehr eindrücklicher Moment und hat gezeigt, welchen Einfluss das Parlament doch haben kann.
Gerade war ja auch die letzte Sitzungswoche der Parlamentarier. Da hat man ja fast täglich von einem neuen verabschiedeten Gesetz gehört, also Recht auf Reparatur, die Ökoregeln für die Landwirtschaft, Neuregelung bei den Staatsschulden und. Hat diese Woche dann auch nochmal gezeigt, wie wichtig das Parlament inzwischen geworden ist?
Die Woche hat bestimmt gezeigt, wie wichtig das Parlament geworden ist, wenn man sieht, wie viele weitreichende Gesetze auch verabschiedet worden sind, die Ausläufer des Grünen Deals sozusagen. Das Parlament hat sich zugleich aber auch klein gemacht an einem sehr entscheidenden Punkt. Man muss auf die Landwirtschaftsreformen gucken, finde ich, diese Woche. Das Parlament hat im Schnellverfahren ökologische Regeln für die Landwirtschaft abgeräumt und dahinter stand der Druck der Mitgliedstaaten ganz eindeutig. Aus den Mitgliedstaaten kam der Druck, den Landwirten vor der Europawahl ein Zeichen zu geben. Wir hören auf euch. Wir fahren zurück, was mittlerweile als Überregulierung und Überbürokratisierung und übergriffige Brüsseler Politik gilt. Diese Gesetze wurden abgeräumt, ohne das reguläre Verfahren, ohne in die Ausschüsse zu gehen, ohne, wie es ansonsten im Gesetzgebungsverfahren üblich ist, Folgenabschätzungen einzuholen. In dem Punkt hat sich das Parlament auch wieder sehr klein gemacht, fand ich.
Klein gemacht, das ist ja auch etwas, was das Parlament schon seit Beginn hört sozusagen. Also früher wurde das ja auch oft eher belächelt. Kannst du das kurz erklären, wo das herkommt, dass man das EU-Parlament lange nicht so wirklich ernst genommen hat?
Man muss ganz klar sagen, die Europäische Union ist von den Mitgliedstaaten hergebaut, von den Nationalstaaten hergebaut. Die Europäische Union ist kein Bundesstaat, wie wir ihn in Deutschland kennen. Und wenn man ehrlich ist, außer in Deutschland gibt es auch niemanden, der die Europäische Union zu einem volldemokratisierten Bundesstaat machen wollte. Volldemokratisierung würde bedeuten, dass Deutschland mehr Macht erhält. Die kleinen Staaten vor allem wollen ihre Minderheitenrechte behalten und deswegen wird es auch keine Reformen geben, die das Europaparlament in absehbarer Zeit stärkt. Das Parlament ist zwar die einzige Institution, die direkt von den Wählern und Wählerinnen legitimiert ist, aber volle parlamentarische Rechte wird es niemals erhalten. Und deswegen ist es immer ein Kampf für das Europaparlament im Zusammenspiel mit dem Rat der Mitgliedsländer und der Kommission, also der Exekutive der EU, zur Geltung zu kommen.
Wenn du so auf die letzten 5 Jahre blickst, was waren denn da die größten Probleme im EU-Parlament?
Das größte Problem, glaube ich, war erstmal die Corona-Pandemie, die verhindert hat, dass das Parlament wirklich Parlament sein konnte. Das Parlament hat sich aufgelöst in Online-Gesprächsgruppen. Es war sehr bitter, vor allem für die neuen Abgeordneten, erstmal keinen parlamentarischen Betrieb, kein Brüsseler Leben sozusagen mitzubekommen. Ein großer Schaden auf den ersten Blick war für das Parlament bestimmt Katargate. Also wir erinnern uns, der Bestechungsskandal, Geld aus Katar, aber auch aus Mauretanien und Marokko, ist ins Parlament geflossen, um Entscheidungen in deren Sinn zu beeinflussen. Man kennt das Gesicht von Eva Kaili, Vizepräsidentin des Parlaments, unter deren Kinderbett Geldscheine in großer Menge gefunden wurden und im Rollkoffer ihres Vaters. Das war ein großer Schaden fürs Image. Es gab zuletzt in den letzten Tagen ja auch die Schlagzeilen um die AfD-Abgeordneten, deren Mitarbeiter für China spioniert hat. Maximilian Kra, der Spitzenkandidat der AfD, ist da betroffen. Die Nummer 2 auf der Liste, Büstron, hat offensichtlich oder angeblich Geld aus Moskau erhalten. Wenn man es im Gesamtzusammenhang sieht, ist dieser Skandal um China und Russland natürlich sehr viel gewichtiger für die EU und sehr viel schlimmer. Was das Europaparlament betrifft, hilft es wahrscheinlich den etablierten Parteien eher vor der Europawahl, weil es die AfD konkret in Deutschland diskreditiert. Und die AfD, wie wir alle wissen, will ja, dass die EU in ihrer jetzigen Form stirbt.
Dann sind wir ja schon bei den EU-Gegnern, die ja auch im EU-Parlament sitzen. Wenn wir mal in die Zukunft schauen, Anfang Juni sind da ja Europawahlen. Was für ein EU-Parlament erwartest du nach den Wahlen? Also welche Rolle könnten denn zum Beispiel die EU-Gegner dann im Parlament spielen?
Es wird bestimmt ein rechteres Parlament sein als bisher. Giorgia Meloni wird die Wahlen in Italien gewinnen. Marine Le Pen wird wahrscheinlich sogar triumphieren in Frankreich. Andererseits gibt es gerade neue Umfragen aus Deutschland Richtung Europawahl. Die zeigen, die AfD fällt zurück und die Grünen werden wieder stärker, die ja große Sieger der letzten Europawahl waren mit 20%. Es ist also schwer zu sagen. Die Strategie von Manfred Weber, der bekanntlich der CSU angehört und Chef der Europäischen Volkspartei ist, lautet folgendermaßen: Man muss die Rechten im Parlament spalten. Die Anführungszeichen vernünftigen Rechten muss man zur Mitarbeit bewegen. Die ganz Rechten, die nur Obstruktionspolitik betreiben, wie die AfD zum Beispiel, muss man isolieren. Das wird die große Frage sein zu Beginn der neuen Legislaturperiode, wie sich das Parlament sortiert, wer sozusagen das Regierungsprogramm der künftigen Kommission trägt. Und ja, es wird bestimmt mehr mit der Rechtspolitik gemacht als in der letzten Legislaturperiode.
Jutta, vielen Dank.
Gerne.
Bisher sah der Umgang mit Verfehlungen beim Klimaschutz so aus. Wenn in einem einzelnen Sektor, wie dem Bauwesen oder dem Verkehr, mehr CO2 ausgestoßen wurde als gesetzlich vereinbart, dann sollten die jeweils zuständigen Ministerien zum folgenden Jahr ein Sofortprogramm mit CO2-Sparmaßnahmen vorlegen. Und jetzt hat der Bundestag eine umstrittene Reform dieses Klimaschutzgesetzes verabschiedet. Damit werden die verschiedenen Bereiche in Zukunft nicht mehr einzeln, sondern gemeinsam geprüft. Außerdem hat der Bundestag ein Solarpaket beschlossen, mit dem Solarenergie in Deutschland einfacher genutzt werden soll. So sollen zum Beispiel die Fördersätze für Solaranlagen angehoben und auch die Installation auf Privatbalkonen und Gewerbeflächen unkomplizierter möglich werden. Am Mittwoch hatte US-Präsident Joe Biden ein sofortiges Militärpaket für die Ukraine angekündigt. Und nun wurde das ein bisschen konkreter. Die Ukraine soll, heißt es aus US-Regierungskreisen, mit weiteren Waffen und Abwehrsystemen in Höhe von 6 Milliarden Dollar unterstützt werden. Bis die Ausrüstung dann tatsächlich gebaut und in der Ukraine angekommen ist, dauert es aber vermutlich noch einige Jahre. Es ist das zweite Hilfspaket, das die USA in dieser Woche auf den Weg gebracht haben. Am Samstag schon hatte der US-Kongress ein Hilfspaket in Höhe von 61 Milliarden Dollar verabschiedet. Vielleicht haben Sie das ja auch mitbekommen in den letzten paar Tagen. In den USA sind gerade heftige Proteste an Unis. Grund: der Nahostkrieg. Aber wer protestiert da? Und warum ist das ein größeres Problem im Wahlkampf für Joe Biden als für Donald Trump? Darum geht's bei der neuen Folge unseres US-Updates rund um die anstehende Präsidentenwahl. Link dazu in den Shownotes. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie gerne den Podcast Auf den Punkt, die US-Wahl. Oder Sie warten bis Sonntag, dann hören Sie die Folge auch im ganz normalen Auf den Punkt-Kanal. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Caroline Lenk. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.